weil ich hoffe, die meisten oder wenn nicht sogar alle von uns ein Ziel haben, ja, das richtige Ziel. Und ich denke mal, jeder Mensch hat ein Ziel oder braucht Ziele im Leben, um motiviert zu sein, um einen Ansporn zu haben. Denn ohne Ziele lebt man einfach so für sich hin, vor sich hin, kann man sagen. Und jeder Mensch setzt sich Ziele. Und wir als Christen sollen umso mehr ein geistliches Ziel haben. Auch wenn es viele weltliche Ziele gibt, ja, einige von uns haben sich ja Ziele gesetzt auf der Welt. Vielleicht Kinder setzen sich schon Ziele. Bei uns, wo wir als Kinder waren, gab es immer die Frage, ab 10 oder 12 Jahren, was wirst du einmal werden? Glaube ich, die berühmteste Frage an Kinder oder sogar an Erwachsenen. Eine Gesellschaft, die gerichtet ist, was man wird, beziehungsweise wie wichtig es ist, was man wird. Und wo mich meine Lehrer gefragt haben, was ich mal sein werde, ich hatte keine Antwort und ich wollte irgendwas Lustiges erzählen. Da hatte ich gesagt, weder Spion oder Fußballer. Fußballer war nicht so ganz so unecht. War so mal ein Traum, bis meine Mama mich dann aus dem Fußball rausgezogen hat, weil es gefährlich war und ich es nur beim Schwimmen blieb. Ja, ich habe mir ja danach als Erwachsener zwar trotzdem beim Fußball mein Knie ausgerenkt, gebrochen, aber das war mir zu Schulde. Ja, als Kinder Gottes sollen wir uns aber dennoch um die geistlichen Ziele, wie ich vorhin gemeint habe, uns achten, uns zielgerichtet bleiben, denn wir haben viel Ablenkung von der Welt, wir kennen ja die aktuelle Situation, aber nichtsdestotrotz, wie es aktuell zugeht, denke ich, ist es auch für uns schwer, oft konzentriert zu sein, beziehungsweise für mich. Ich lenke mich schnell ab. Und seitdem es, in den letzten 2 Wochen war es ja viel mehr medial, was in der Osteuropa passiert und es war halt sehr konzentriert und was da alles geschieht. Und ich habe mir viel Zeit genommen, um das erstmal damals, was Interesse gab, was da genau passiert, detailliert anzuschauen, viele Neuigkeiten und alles drum und dran, um ja informiert zu sein, weltlich gesehen. Und nach einer Woche, man sieht's ja, der Fokus der Menschheit, der lenkt sich ja. Mittlerweile denken viele ja nur noch an uns, von uns, dass wie es uns geht, beziehungsweise wie dass wir es so schlimm haben, weil wir manche Sachen wurden teurer und so weiter. Und so lenkt sich oft der Fokus der Menschen ganz schnell ab. Und dann habe ich gemerkt, verbrachte viel Zeit damit, wie es auf der Welt zugeht, anstatt mich vom Wort Gottes viel mehr zu konzentrieren, weil hat viel mehr Ewigkeitswert, ja, da bleibt es auch viel mehr. Vor allem medial, man vergisst ja viele Sachen. Ich habe da mich erinnert, dass mein Vater hatte, wo ich als Kind war, hatte ich viele Filme geschaut. Ich hatte zum Beispiel Lieblingsschauspieler wie Denzel Washington oder Clint Eastwood, vielleicht kennt ihr ja einer von euch. Und da kam öfter mein Vater und fragte mich, ja, weil ich nicht gelernt habe, natürlich in der Zeit, was bleibt dir am nächsten Morgen davon übrig? Und dann habe ich aber nicht drüber nachgedacht, dachte ich, ja, ich schaue jetzt einen Film, weil der Spaß macht, ja. Aber was bleibt am nächsten Morgen übrig? Und oft ist es so, dass nach ein paar Stunden schon nichts mehr übrig bleibt. Bei mir war es nämlich so, von den Filmen oder was ich auch da gemacht habe medial, nicht viel übrig blieb, sondern alles etwas nichtig war. Es war, weil der Fokus nicht da war, ich war auch nicht im Glauben und ja, so ist es, denke ich mal, auch oft mit uns, vielleicht hoffe nicht so extrem, aber dass wir den Fokus verlieren, beziehungsweise nicht uns auf die wesentlichen Dinge im Wort Gottes uns beschäftigen, sondern obwohl es nicht falsch ist, sich zu informieren, natürlich auf der Welt, aber unser Ziel sollte Christus sein und das wollen wir uns heute auch anschauen, wie das genau geht und ein Beispiel nehmen von Paulus. Paulus hatte immer ein Ziel vor Augen. In verschiedenen Briefen hat er das gezeigt, ob das die Korinther oder Philippa oder an Timotheus ging. Hat uns Paulus ein Beispiel gezeigt, wie er das Leben eines Menschen, eines Christen, wie er in einer Laufbahn ist. Und es zeigt uns, wie ein Mensch sich da, wie da sich der sportliche, beziehungsweise als Bild, sportliches Bild da rennen sollte in dieser Laufbahn. Und das wollen wir uns auch nun anschauen. Wir hatten ja auch die letzten Wochen mal gehört, wie es ein Christ gewappnet sein muss mit dem Ziel vor Augen. Da hat er, was wir von der Waffenrüstung gehört haben. Und wir wollen uns heute aber ganz konkret das Ziel anschauen. Und das lesen wir in Philipper 3, die Verse 12 bis 14. Um einfach zu schauen, was uns da Paulus sagt, wie er gerichtet war. Und ich denke mal, vielleicht können wir einer von uns auch mal ein Beispiel nehmen, was unser Ziel hat. Es hat einen Ewigkeitswert, wenn man auch vor allem etwas liest als Beispiel. Damals, ich habe ja vorhin gesagt, medial bleibt nicht viel über, aber wenn man es liest und vor allem das Wort Gottes liest, bleibt viel mehr über als Bilder, die schnell weggehen oder ja Informationen da sind, die man vielleicht nach ein paar Tage oder Wochen vergessen hat. Ja, und hier sehen wir das Beispiel des Paulus ab Vers 12. Das ist ein sehr schöner Brief, der Philipperbrief. Kann man öfter lesen, der ist sehr ermutigend und ermahnend zugleich. Kann ich nur ermutigen, den komplett auch zu lesen zu Hause. Und wir lesen die drei Verse. Im Kontext ging es darum, dass Paulus alles für Christus tat. Er hat auf das Ziel geachtet, auf die Auferstehung, wenn er stirbt und danach bei Christus ist. Und dass nur durch Christus diese Kraft kommt zum Leben auch. Auch, dass er alles um Schaden geachtet hat. Er hat alles für Dreck geachtet, sehen wir die Verse davor. Um ein einziges Ziel zu haben, ja, um den Ziel haben, im Himmel zu sein bei dem Herrn. Und ab Vers 12 lesen wir dann, Philipper 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hatte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Soweit das Wort Gottes. Wir werden uns auch ein paar Parallelstellen anschauen, wie im Korintherbrief, wo auch Paulus nochmal auf den Korinthern zeigt, wie es ist, dieser Kampf für die Laufbahn. Und zuerst muss man ja qualifiziert sein, um da laufen zu mögen, ja? Also das, man kann nicht einfach so da rein, und qualifiziert ist jeder, der eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus hat, so wie nur qualifizierte Leute ein Auto fahren können oder ein Flugzeug, auch wenn man auch ohne einen Führerschein fahren darf, nicht darf, sondern da, ja, sollte. Ja, da zum Beispiel in Griechenland war es so, dass da fuhren die Leute schon viel früher als 18, da wurden sie hier vielleicht eher seltener. Und es war schon üblich, wenn man einen Führerschein gemacht hat, man wusste schon, wie man fährt, da konnte man nur noch ein paar Stunden Auto fahren. Und dann hatte man schon den Führerschein. Bei mir war das nicht so. Ich kam zu meinem Fahrlehrer und ich sagte ihm, ich kann nicht fahren. Und der war ganz erstaunt, der musste mir das wirklich von neu beibringen. Ja, und so wie man qualifiziert sein muss, um ein Auto zu fahren, muss man auch qualifiziert sein, um in diese Laufbahn zu laufen. Und wer das ist jeder Mensch, der eine lebendige Beziehung hat zum Herrn Jesus. Jeder Mensch, der seine Schuld bekannt hat, bereut und dem Herrn abgegeben hat, der hat diese lebendige Beziehung zum Herrn. Er hat Jesus nicht nur als ein Mensch erfunden und als historische Person, sondern kennt Jesus als den Herrn und Heiland und kennt, dass er ihn errettet hat aus seiner Sünde und Tod. Und er ist auf den schmalen Weg zu Gange. Er läuft auf den schmalen Weg. Wieso ist das schmal? Weil der Herr Jesus sagt, dass wir uns bei der Bergpredigt, dass wenige ihn annehmen. Wenige nehmen den schmalen Weg, sondern wollen lieber den breiten Weg, der zur Verdammnis der Hölle hinführt, leider. Aber nichtsdestotrotz ist da viel mit Verlockungen, weltlichen Verlockungen. Und daher sagt der Herr, dass viele dort gehen, ja, und nicht den schmalen Weg nehmen. Und immer noch wollen wir als Ermutigung geben, geht den schmalen Weg, es lohnt sich daher, der Weg mit dem Herrn. Es ist nicht nur eine einmalige Sache, dass man sagt, ich glaube und man ist dann bekehrt und man kann weiterleben, sondern es ist eine Umkehr zum lebendigen Herrn. Ja, der Herr Jesus sagt ja auch, wer ihm nachfolgt, er muss sein Kreuz aufnehmen. Und es ist nicht nur einfach. Wir lesen, wie auch Paulus sagt im Timotheus, Alle, die gottesfürchtig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Und so ist es deswegen ein schmaler Weg, weil viele lieber den breiten Weg nehmen wollen. Und die Menschen, die zu diesem schmalen Weg gegangen sind, die sind auf dieser Laufbahn. Also die haben ein Ziel vor Augen. Ein Ziel vor Augen, wie uns das ein Läufer hat, einer, der rennt. Damals, wo Paulus das geschrieben hat, gab es auch eine Olympiade. Die Olympiade gab es da bei der Antike. Dann gab es ungefähr 1500 Jahre Pause, bis dann nochmal die Olympiade vor 200 Jahren angefangen hatte. Aber da gab es auch eine Olympiade, beziehungsweise bei den Korinthern gab es auch, die hießen isthmischen Spiele. Und es war so ein Pendant zu der Olympiade, beziehungsweise ein Vergleich dazu. Und es gab auch Disziplinen, die es auch heute geht, die auch Paulus hier als Bild nimmt, als ein Bild der jemand, der rennt, beziehungsweise jemand, der kämpft dafür, ja. Und so jemand, der rennt und in diesem Ziel vor Augen hat, spricht auch Paulus hier dem Philipper, der Gemeinde dort in Philippi. Und was sagt er uns? Was sagt er den Philippern? Ganz vielleicht noch als Beispiel davor, vielleicht kennt jemand von euch, bevor ich da anfange, was er den Philippern sagt. Was ist der Spruch von der jetzigen Olympiade? Weiß das jemand? Ich habe den auf Latein hier aufgeschrieben. Vielleicht hat hier jemand eine Lateinausbildung, der den Spruch da kennt. Was das Motto der Olympiade ist. Ich lese mal vor. Das heißt Sitius Altius Fortius. Und letztes Jahr wurde noch ein Wort dazu getan, aber davor die Jahre gab es nur diese drei Wörter. Wer kennt sich denn mit Latein aus und weiß, was das heißt? Schneller, ja, ich habe schon gehört, ja. Schneller, höher, stärker. Und letztes Jahr im Juni im Anhang der Solidarität, hat der Präsident der Komitee noch ein Wort Communita dazu hinzugefügt. Es gab diesen Spruch schon seit 150 Jahren und dann letztes Jahr hat er noch ein Wort dazu. Communita heißt gemeinsam, ja. Schneller, höher, stärker sollte aber unsere Ausrichtung sein. Nicht nur dabei sein ist alles, das war mal fälschlicherweise der Spruch dafür, nicht nur dabei sein ist alles, sondern wie ein Christ sollte nicht nur dabei sein, sondern das Ziel nachjagen, ja? Diese Ausrichtung haben, so wie Paulus hier. Und dann möchte ich jetzt einmal das uns den Text anschauen. Und Paulus jagt diese Christusähnlichkeit, wie wir auch in dem Wort lesen, ja? Es ist nicht ein Zustand, der aufhört. Es ist kein Zustand, der man sagt, Paulus schreibt es ja hier, nicht, dass ich schon vollendet wäre. Das heißt, es gibt im Glauben einen Endzustand hier auf der Erde und darüber hinaus kommt man nicht. Wie zum Beispiel kann man einer sagen, ich habe die Bibel 5-mal gelesen und jetzt bin ich genug geistlich, jetzt kann er mir noch was sagen. Ich kann nur noch belehren, ja, und ich brauche keine Belehrung. Sondern Paulus gibt uns ein schönes Beispiel hier, nicht, dass ich schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Also er möchte auch die Ewigkeit bei Christus ergreifen. Er wurde ja von Christus ergriffen bei seiner Bekehrung. Auf dem Weg zu Damaskus hat ihm das helle Licht erschienen. Und diesen Christus jagt er auch nach bis zum Himmel, wo er dann umgestaltet wird, ja, sagt uns das Wort. 1. Johannes 3, Vers 2. Wenn wir auch als Christen umgestaltet werden, und bis dahin sollen wir auch, so wie Paulus, dieses Ziel haben. Christusähnlichkeit, ja. Und wie das geht, schauen wir uns dann noch gleich. Aber ich finde es immer wieder, wenn man sich darauf fokussiert und nicht sich ablenken lässt, sondern immer wieder darauf sich erinnert und ja sich bewusst macht, welches ist dieses Ziel, dann ist auf jeden Fall wichtig, um die Ablenkung zu lassen. Ja, da ist man verwurzelt mit dem Herrn und da zieht uns der Herr dann zu sich immer näher und näher und wir haben eine viel engere Beziehung zu ihm. Ja. Paulus wurde ja, die Verse danach, sehen wir das, ab Vers 17, sagt er ja, werdet meine Nachahmer. Und wenn wir das sagen würden, würde vielleicht sagen, beziehungsweise einer mag es vielleicht hören, der nicht in der Bibel sich bewusst macht, dass es sich hochmütig vielleicht anhört. Werdet meine Nachahmer, wer ist der schon Paulus? Wir sollten doch nur Nachahmer Christi sein. Aber Paulus wurde als lebendiges Beispiel von Christus hingestellt, um den Herrn zu bezeugen. Ja, und deswegen konnte er auch sowas sagen. Man sieht seine demütige Haltung durch die ganzen Briefe, durch die ganze Bibel, wie er vom Herrn gedemütigt wurde. Er wurde ja von Saulus zu Paulus, der Kleine. Und so kann er auch sagen, werdet mein Nachahmer. Und ich denke, es ist auch ein gutes Beispiel für uns, dass wir vielleicht nicht so in hochmütiger Weise sagen, aber sind wir denn ein Beispiel für unsere Mitmenschen? Sind wir mit unserer Lebensweise als Christen ein Beispiel für andere? Oder bloß lieber nicht, bloß, dass uns keiner anschaut und schaut auf unser Leben, sondern nur, wie wir sonntags uns hier sind, vielleicht unser Sonntagsgesicht oder Sonntagshaltung. Aber sind wir denn mit unserem ganzen Leben ein lebendiges Beispiel? So wie Paulus ein Beispiel war, hat nachgeahmt in Christus, so sollten wir auch als Beispiel sein, denn das Licht des Herrn reflektieren. Wir sollen ja als Licht leuchten. Ja, auch wenn vielleicht ein Nachmacher oder ein Nachahmer, wie es hier heißt, ja, schlecht beziehungsweise nicht heute gut, man sich das gut anhört, sollte man auf jeden Fall ein Nachmacher beziehungsweise ein Nachahmer Christi sein. Ja, und so den Willen des Herrn befolgen. So wird denn, wenn man den Herrn liebt und nach ihm nachfolgt, tut man den Willen des Herrn. Einer mag vielleicht sagen, was ist denn der Wille des Herrn? Was sagt uns das Wort Gottes? Er kennt vielleicht den Willen des Herrn gar nicht. Er muss dafür beten, um zu schauen, ob das oder der Wille des Herrn ist. Und da könnte man sagen, den Willen des Herrn findet man im Wort, in der Schrift. Ja, als Beispiel können wir einmal aufschlagen, 1. Thessalonicher 5, 12 bis 18. Da können wir zum Beispiel den Willen des Herrn sehen, den finden wir im ganzen Wort. Das ist eine bekannte Stelle. 1. Thessalonicher 5, 12 bis 18. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja, ganz am Ende, das sind ja ein paar Befehle. Man könnte nicht sagen, es gibt nur Gebote im Alten Testament. Hier sehen wir ganz viele neutestamentliche Gebote, die wir als lebendige Christen halten sollen. Und so sehen wir den Willen des Herrn hier auch, ja. Und zum Beispiel als Dankbarkeit sein. In Dankbarkeit zeigen. Und so, denke ich mal, erkennen wir den Willen des Herrn und ist auch ein Ziel für uns als Christen, den Herrn nachzufolgen. Und so sehen wir auch von Paulus. Und Paulus fährt fort und sagt, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ja, er vergisst, was hinter ihm ist. Was war denn hinter ihm? Wir können eine Seite nach hinten blättern. Am Anfang von Kapitel 3 sehen wir, sondern ab Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Also er vertraut nicht auf was er ist oder auf etwas, sondern er rühmt sich des Herrn, ja? So wie Jeremia 9, das heißt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Nicht, dass wir etwas sind. Und dann sagt er, fährt fort und sagt ab Vers 4, Kapitel 3, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel von Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Das als Beispiel, was er vergisst, was hinter ihm ist, er achtet es für Dreck, für alles, für was er seine gute Ausbildung bei Gamaliel, hatten wir Wir lesen an einer anderen Stelle, und für ihn ist nur wichtig das Ziel des Christus. Ja, er achtet auf den Herrn, und indem er vergisst, was hinter ihm ist, Paulus hat auch viele besorgniserregende beziehungsweise viele Strapazen erlitten. Er hat Schiffbruch erlitten, er hat viele schwierige Sachen. Er wurde gefoltert, gesteinigt und viele andere Sachen. Und wir sehen, er vergisst das alles, sondern er schaut nach vorne, auf das Ziel gerichtet, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ja, es ist vielleicht uns oft als schwierig, das immer wieder uns bewusst zu machen, aber ich denke, wenn wir, und bin davon überzeugt, wenn wir immer wieder uns im Wort Gottes und im Gebet uns verwurzeln, so haben wir das richtige Ziel. Und auch wenn wir vielleicht mancherlei Erprobungen erdulden müssen, so dient das uns zum Glaubenswachstum. Da können wir auch einmal eine Stelle aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 1. Ab Vers 6 und bis 7. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 6 bis 7. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das euch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ja, wenn wir eine kurze Zeit traurig sind, mancherlei Anfechtungen, mancher mag keine Anfechtung sein oder traurig sein, wie viele von uns, denke ich mal, in der momentanen Situation, aber wir dürfen uns freuen, wie wir auch vorhin gelesen haben im Thessalonicher Brief, weil wir ein Ziel vor Augen haben, den Herrn im Blick, und natürlich die trösten können mit dem Wort Gottes, die ihn traurig sind, auch wenn wir vielleicht manchmal nicht uns freuen können, beziehungsweise mit den traurigen Weinen mit den Weinenden, so können wir sie trösten mit dem Wort Gottes und so den Trost spenden. Ja, und so läuft Paulus auf dieser Rennbahn und schaut auf das Ziel. Und wir können uns, bevor wir den Vers 14 nochmal kurz uns anschauen, auf die parallel sportliche Stelle anschauen, die Paulus vergleicht wie ein Läufer beziehungsweise ein Kämpfer, aus den er den Korinthern schreibt. 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27. 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27. So sagt er denen, die auch, ich habe ja vorhin gesagt, diese isthmischen Spiele, der vergleicht das so in einem anderen Kontext als bei den Philippern, aber auch als Beispiel hier mit dem Laufbahn. Wisst ihr nicht, dass die, welche in einer Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Der Kontext ist auch hier ein etwas anderer. Da spricht hier auch über die Sünde der Korinthern, aber das Bild ist, denke ich mal, gleich. Das können wir natürlich auch für uns auch nehmen. Er läuft nicht auf ohne Ziel, er läuft nicht irgendwie, sondern er schaut auf den Preis, ja. Er schaut, dass er den Preis erlangt. Wir können gut sagen, dass wir als Christen jeder den Preis bekommen kann. Diesen unvergänglichen Siegeskranz, nicht nur einen vergänglichen, den ein Sieger dort bekommt oder auch heute vielleicht eine Medaille, die materiell ist, sondern einen unvergänglichen Siegeskranz bei dem Herrn. Und so schaut auch Paulus dazu. Und wir gehen nochmal zurück auf den letzten Vers von Philipper 3, Vers 14, also den wir uns konkreter anschauen. Und da steht dann Vers 14, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ja, hier ist nochmal der Kampfpreis, wie vorhin bei den Korinthern, wo er sagte, wo er den geistlichen Faustkampf bezeichnet. Und dieser Kampf des Glaubens, den schreibt er zum Beispiel auch den Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, trotz besorgniserregender Situation, trotz Ablenkung, vielleicht sollen wir dieser himmlischen Berufung, die jeder Christ hat, jeder, der den Ruf des Herrn angenommen hat, ist berufen von Gott in Christus und führt diesen Kampf des Glaubens. Ja, und wo führt er hin? Der führt zum Richterstuhl Christi, den wir eine Belohnung kriegen können. Eine hört sich vielleicht sehr ernst an, aber jeder Christ kommt vor dem Richterstuhl Christi. Wir können uns einmal die Stelle aufschlagen. 2. Korinther 5, Vers 10. Und zu dieser Belohnung, mit dieser Belohnung vor Augen kämpfte Paulus und er hatte diesen Sinn, dieses Bild vor Augen und das Ziel. Zweiter Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbart werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Zu diesem Richterstuhl des Christus kommen ja nur Christen und empfangen, wie viel Lohn sie empfangen, wie viel sie erarbeitet haben, wie viel sie dem Herrn gedient haben. Man wird nicht gerettet aus Werken, aber die Werke sind ja das Resultat. Ja, wir sind gerettet aus Gnade. Aber jeder Christ sollte ja Schätze im Himmel sammeln. Und auf dieses Ziel jagt Paulus hinzu. Für die Ungläubigen und die Nichtchristen gibt es ein viel härteres Gericht, beziehungsweise ein hartes Gericht im Vergleich zu den Ungläubigen. Das lesen wir in Offenbarung 22, ab Vers 10, wo dort alle Menschen gerichtet werden, am Ende der Tage, die den Herrn nicht anerkannt haben, die nicht im Buch des Lebens gefunden wurden. Und Offenbarung 20, Vers 10, lesen wir einen Vers. Und das ist ein Ziel, was kein Mensch haben sollte. Also jeder sollte zum Herrn sich umkehren, sich dem Herrn sich zuwenden, denn dieses Ziel ist schrecklich, also beziehungsweise wenn man in diesem Gericht angekommen ist, ist viel schöner, beim dem Herrn zu sein, im Richterstuhl Christi und nicht in diesem letzten Gericht. Ja, und da ist es da ein viel anderes Gericht. Wir sind da ganz gut dazu lesen. Vielleicht können wir das mal ein paar Verse anschauen. Offenbarung 20, ab Vers 11. Um nochmal bewusst zu machen, wenn wir auch mit Menschen sprechen, dass es gibt ein Gericht auch für die Ungläubigen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ja, ein schreckliches Ereignis, aber das könnte jeder Mensch entfliehen, ja? Der muss nicht dahin, es ist freiwillig, es wird nur Freiwillige dort geben. Es ist viel schöner beim Richterstuhl des Christus als die ewige Qualen in dem Feuersee, wie es hier heißt, für die Menschen, die nicht Christus annehmen. So ist es viel schöner auch für uns, dieses Ziel vor Augen haben, für Christus zu leben und dann als recht erfundene Knechte und Menschen erfunden zu werden mit dem richtigen Ziel vor Augen. Und das hatte auch Paulus. Er schreibt das kurz vor seinem Tod. Philipperbrief schrieb er ja noch aus der Zelle, wo er Besuch empfangen konnte in Rom. Der wurde ja nochmal freigelassen. Aber im 2. Timotheusbrief schreibt er ja womöglich, ist wahrscheinlich aus der Todeszelle in Rom. Und schreibt dann dem Timotheus, 2. Timotheus 4, Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ich hoffe, wir lieben auch die Erscheinung des Herrn Jesus Christus. Wir leben in dieser Erwartung, dass der Herr bald wiederkommt und freuen uns darauf und können uns mit Freude sagen, ja, wir warten auch auf den Herrn. Und so wie Paulus hat das Werk vollendet, den Vers davor schreibt, er hat den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Er ist bereit auf den Herrn. Er ist bereit zu sterben. Er schrieb ja den Philippern auch, Kapitel 1, Christus ist ihm ein Gewinn. Bevor ich es einfach so sage, Philipper 1, 23, Sterben ist ihm ein Gewinn und Christus das Leben. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ja, so sollen wir auch diese Haltung haben. Wir sollen uns ja nicht festklammern, nicht irdische Ziele haben, sondern wir kämpfen ja und laufen auf die geistliche Bahn. Wir sollen uns nicht festklammern oder von den Sorgen der Welt bedrücken wollen, sondern die Sorgen abgeben, dem Herrn auf das Ziel gerichtet haben. Denn wir haben ein herrliches Ziel. Wir lesen das nochmal zusammen, können wir einmal aufschlagen. Was dieses herrliche Ziel, was Paulus auch vor Augen hatte, diese Gemeinschaft mit dem Herrn, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, das gilt für uns alle, für jeden Christen, der das Ziel hat vor Augen. Kapitel 15, die letzten Verse, 1. Korinther, Kapitel 15, ab Vers 53, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ja, was für eine herrliche Perspektive und Haltung, die wir auch haben sollen. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu Christi, der dann ja daran glaubt, dass der Herr Jesus sein eigener Herr wurde. Unsere Sünden sind abgewaschen. Wir können dann im Himmel Unverweslichkeit anziehen und dann das dazu rufen, was die Verse hier sagen, dass der Tod keine Macht über uns hatte und dass wir Gott dafür danken. Und dieses Ziel hatte auch Paulus, dieses Ziel sollen wir auch immer noch uns bewusst machen und darin bleiben. Und zum Schluss noch ein paar Gedanken, die das praktisch vielleicht geht, ganz konkret. Ich denke mal, jeder von uns weiß ja, wie ein Christ sich zu leben hat. Wir sehen das oft in der ganzen Schrift. Aber es ist gut für uns, das zu wissen, dass wir brauchen nicht noch etwas, um christlich zu leben, sondern wir haben alles, was wir dafür brauchen. Ja, das Wort Gottes sagt uns, wir sind so ausgerichtet, um gottesfürchtig zu leben. Und wenn wir auf den Herrn trachten, auf seiner Gerechtigkeit, lässt uns das nicht abbringen, ja. Vielleicht schlagen wir noch eine Stelle auf. Ich finde wichtig, um dass wir uns das bewusst zu machen, dass wir brauchen nichts um noch dazu. Wir haben alle Gaben des Herrn bekommen, die wir haben zum geistlichen Leben. 2. Petrus 1 ab Vers 3. 2. Petrus 1 ab Vers 3. Denn seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr den Verderben entflohen seid, das durch die Begierde der Welt herrscht. So setzt ebenfalls allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. So sollen wir wissen, wir haben diese Tugenden, wir sind ausgestattet von dem Herrn mit der geistlichen Waffenrüstung, wir haben auch gehört haben, wir sind nicht gleichförmig der Welt, so sollten wir auch nicht für die Welt leben, sondern für den Herz dienen, in Liebe zueinander. Ich denke mal, die Liebe erkaltet oft, wie wir auch lesen im Wort, erkaltet die Liebe. Aber so sollen wir auch bei uns das nicht so sein, sondern auch wenn die Zeit schlimm wird und uns so viele Ablenkungen durch die Welt sein, sollen wir zielgerichtet leben, zielgerichtet bleiben, auch unser Herz behüten und den Fokus nicht verlieren. Denn wir haben, wenn wir noch in Philipper sind, Vers 3, Kapitel 3, Vers 20, haben wir eine schöne Perspektive beziehungsweise eine Haltung, die wir haben sollten. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Ja, das wünsche ich uns, dass wir auch den Herrn Jesus Christus auch erwarten in dieser Erwartungshaltung, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern mit Freude den Herrn erwarten, nicht traurig sind, also nicht nichtige Traurigkeit haben, nicht da laufen, als ob alles schlimm ist und uns vielleicht in Murren gelangen oder ähnliches oder Unzufriedenheit, sondern dem richtigen Ziel vor Augen haben, in Freude für den Herrn, Trost spenden, in der Fürbitte, in der Liebe zueinander. Und das Ziel nicht vor Augen verlieren. Amen.